طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سيد على بعض سيدنا هاتسين الله سيدنا تهيل بغير محمد und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Wir sind uns heute in der fünften Sitzung, in der wir inshallah heute das erste Kapitel abschließen möchten. Und so sagen wir, der Autor sagt, als weiteren Beleg, Bestätigung des Tawhid, die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arrah. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. Derjenige, der das Vermächtnis oder das Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesen möchte oder sehen möchte, über das er seinen Stempel gesetzt hat, فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى, der soll die Aussage des Erhabenen lesen, die folgende Aussage des Erhabenen lesen. Und das ist der Vers, den wir schon behandelt haben, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ تَعَالَوْ إِلَى قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. Sagt, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Und dieser Vers ist der 151. Vers, den wir letztes Mal behandelt haben, von Surat Al-An'am, Surat Nummer 6, und geht bis zum Vers, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, zum Vers 153, und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein gerader, so folgt ihm. Das sind das Vermächtnis oder das Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das er uns hinterlassen hat. Na. Und die Aussage von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, man arada, derjenige, der möchte, ist eine Art und Weise, wie er den Wunsch erweckt von denjenigen, die ihm zuhören, sodass sie, natürlich, denn jeder möchte hören, was das Vermächtnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber es in Form, nicht in einer Befehlsform zu machen, erweckt Wunsch in demjenigen, der zuhört. Dann die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, die Wasiyya von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemeint ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Also der Hashimit und derjenige, der Stamm Quraysh sallallahu alaihi wasallam. Und die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, wo er gesagt hat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weist darauf hin, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Namen nennen darf und dass man nicht sagen muss Rasulullah oder Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Und das widerspricht nicht der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er doch gesagt hat, in Surah An-Nur, Surah 24, sagt er im Vers 63, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten, dass man den Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala ruft und sagt, ja Muhammad. Sondern man musste sagen, ja Rasulallah oder ja Nabi Allah. Das sind die besten Ausdrücke, die man verwenden wollte. Man durfte ihn nicht beim Namen nennen. Aber was hier Abdullah ibn Mas'ud gemacht hat, radiallahu anhu, er hat den Propheten sallallahu alaihi nicht beim Namen gerufen, sondern hat ihn beim Namen genannt. Und das darf man. Man darf sagen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber man darf ihn nicht nennen. Also gilt das nicht mehr für uns. Na. Und die Aussage, über das er seinen Stempel gesetzt hat, oder über das sein Stempel ist, ist wie eine Unterschrift. Das ist damit gemeint. Und die Aussage Vermächtnis, Wasiyya oder Testament, damit ist gemeint, oder damit ist nicht gemeint etwas, was geschrieben ist, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nichts hinterlassen, was geschrieben worden ist, sondern gemeint ist damit eine Sache, die noch gültig ist und nicht abrogiert worden ist. Und ein Beispiel dafür, ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts schriftlich hinterlassen hat, ist die Aussage von Abu Juhayfa, radiallahu anhu, oder rahimahullah. Er sagte, er fragte Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ardah, er fragte ihm, هَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ. Die Fitna hat natürlich schon angefangen, kurz nachdem der Prophet gestorben war, also relativ kurz danach. Sie fragten, einige Leute fragten Ali, radiallahu anhu, ardah, hat der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, euch etwas anvertraut, beziehungsweise euch mit etwas beauftragt. Und wer ist Ali ibn Talib? Ist einer von der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Fragende möchte wissen, gibt es irgendetwas, wodurch die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ausgezeichnet ist gegenüber den anderen Menschen? Irgendwie, dass sie, weil sie die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind, zum Beispiel bestimmte Sachen nicht machen müssen, oder dass sie irgendwie unfehlbar sind oder ähnliches. Hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, euch etwas anvertraut und euch mit etwas beauftragt? Ihr, also gemeint ist ihr Leute des Hauses, ihr Bewohner des der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, فقال لا. Er sagte, nein. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة. Er sagte, nein. Ich schwöre bei demjenigen, der die Samenkörner, spaltet und derjenige, der das Lebendige erschaffen hat. Es sei denn, eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala jemandem gibt, ein Verständnis in Bezug auf das Koran. Es sei denn, ein Verständnis des Koran. Das heißt, jeder Mensch, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem Gelehrten Verständnis gibt über einen bestimmten Vers im Koran, was einem anderen nicht gegeben hat. Ein bestimmter Gelehrter liest einen Vers und versteht daraus etwas und leitet daraus ein Gesetz ab, was ein anderer nicht kann bei einem bestimmten Vers. Und der andere bei einem anderen Vers kann es, was der erste nicht konnte. Und so weiter. Also Allah subhanahu wa ta'ala öffnet einem, gibt einem Ideen. Gibt einer bestimmten Person eine Idee und andere Person gibt er keine Idee. Zum Beispiel, manchmal findet man Hadithe, die widersprüchlich erscheinen. Manchen Gelehrten öffnet Allah SWT ein Tor des Wissens, sodass sie die Hadithe, dass sie sehen, dass die Hadithe nicht widersprüchlich sind. Okay? Und andere sagen, sie sind widersprüchlich und deswegen sagen sie, dass der eine muss abrogiert sein. Auf jeden Fall, das sind bekannte Gründe für Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Nicht jeder Gelehrte hat so viel Wissen bekommen wie ein anderer. Die Gelehrten sind verschiedene Stufen an Wissen. Ja. Allah sagte, وَفَوْقَ كُلِّ لِعِلْمٍ عَلِيمٍ. Über jeden, derjenigen, der Wissen hat, gibt es jemanden, der Wissen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte also, ich schwöre bei demjenigen, der die Samenkorne spaltet, und derjenige, der das Lebendige erschafft. Also er hat uns mit nichts Besonderes ausgezeichnet oder anvertraut oder beauftragt. Es sei denn, eine Sache, es sei denn ein Verständnis in Bezug auf das Koran. Das kann sein, dass eine bestimmte Person, sei es von der Familie des Propheten oder anderen, kann es sein, dass sie bestimmte Sachen besser versteht als andere. Kann sein. Und وَمَا فِي هَذِي الصَّحِيفَ. Und er sagt, und auch, was in diesen Schriftblättern steht. Er hat Schriftblätter gehabt. Das ist eine Sache, wodurch bestimmte Personen, wie er, ausgezeichnet worden ist gegenüber anderen, die diese Schrift eben nicht gehabt haben. Und dann wurde er gefragt, وَمَا فِي هَذِي الصَّحِيفَ. Und was steht in diesen Schriftblättern drin? Sagte, العقل وفكاك ودفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. Er wurde gefragt, was steht in diesen Schriften drin? Er sagte erstens, العقل, gemeint ist hier damit die Regelungen über das Blutgeld. Das Blutgeld und auch das Blutgeld heißt, wenn jemand einen anderen umgebracht hat, was geschieht in diesem Moment? Oder wenn eine Person einen anderen so verletzt hat, dass er seine Hand verloren hat. Oder einen Finger verloren hat. All das geht in Regelungen, wie viel Blutgeld man bezahlen muss. Okay, das ist alles, sagt er, steht da drin. Wafikak oder Fakak, weil es arabisch korrekt, Al-Asir. Das heißt darüber, gemeint ist darüber, dass man die Gefangenen freilassen soll und wie gut das ist und so weiter, dass man die anspornt, Muslime soll das zu tun. Wa'alla yuqtala muslimun bikafir, und dass kein Muslim wegen einem Kafir umgebracht werden darf. Also wenn ein Muslim, allgemein, wenn ein Muslim einen Kafir umgebracht hat, auch wenn absichtlich war, wird er im Islam nicht hingerichtet dafür. Sondern nur, wenn ein Muslim einen Muslim hingerichtet hat. Und bei dem Zimmi gibt es Ikhtilaf. Also beim Zimmi, wenn ein Muslim einen Zimmi umgebracht hat, gibt es meine Verschiedenheit unter den Ulama. Wie dem auch sei, deswegen darf man nicht denken, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam irgendwie etwas aufgeschrieben hat, ein Testament oder ein Vermächtnis aufgeschrieben hat und bestimmten Leuten gegeben hat, sondern was Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda meint, ist hier einfach ein Vermächtnis im übertragenen Sinne, denn das ist das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinterlassen hat. Und diese Verse, die wir letztes Mal gelesen haben, beinhalten praktisch die wichtigsten Glauben, also beinhalten wichtige Glaubensinhalte, die wichtigsten überhaupt im Tawhid. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Euch ist verboten worden, dass ihr ihm etwas beigesetzt, Schirk begeht. Insofern, das ist der wichtigste Tawhid. Und dann noch andere Verbote wie Zina, das Töten von unschuldigen Menschen und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen sagt der Gelehrte, der dieses Buch erklärt, Er sagte, diese sind edle oder gewaltige Verse, wer sie verinnerlicht und danach handelt, der erreicht diese drei folgenden Eigenschaften, zwar Al-Aql, er bekommt Verstand, und Tadakkur, er wird sich bewusst machen und er wird sich erinnern lassen oder ermahnen lassen, und Taqwa, er hält die Gottesfurcht von Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dann erwähnt der Autor des Buches einen weiteren Hadith, der den Tawhid, den wir als Muslime für uns verinnerlichen, bestätigt und die Gewaltigkeit dieses Tawhid hervorhebt. Er sagte, auf jeden Fall der Hadith, den ich vorhin vorgelesen habe von Abdullah ibn Mas'ud, ist bei At-Tirmidhi. Und er sagte jetzt einen folgenden Hadith. Und der Hadith übrigens, wo Ali radiallahu anhu gefragt wird, ob sie mit etwas Bestimmtes beauftragt worden sind, der Hadith ist bei Al-Bukhari. Okay. Dann sagte der Autor, وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه. Und über معاذ بن جبل رضي الله عنه ist überliefert. Er sagte, كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Ich war رديف auf Arabisch derjenige, der mit dem anderen reitet auf seinem eigenen Kamel. Oder er ist ein Esel. Der Prophet hat damals geritten auf seinem Esel vorne, und معاذ بن جبل hatte die Ehre gehabt, hinter dem Propheten zu reiten auf dem gleichen Tier. Er sagte, ich war eben der Mitreisende mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel. فقال لي, dann sagte er zu mir, يا معاذ, o معاذ, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله? Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Er sagte, قلت الله ورسوله أعلم. Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid. Er sagte, قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Das Recht Allahs gegenüber den Dienern, den Sklaven, also den Menschen und den Jinn gemeint, ist, dass sie ihm alleine dienen und ihm nichts beigesellen. Keinen Schirk begehen. Keinen Polytheismus, keine Vielgötterei, keinen Götzendienst. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Und er sagte, und das Recht der Diener ist, in Bezug auf Allah, dass er niemanden bestraft, der keinen Schritt begeht. Dass er niemanden bestraft, der keinen Schritt begeht. Dann sagte Mu'adh ibn Jalal, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسِ. Er sagte, O Gesandter Allahs, soll ich den Menschen nicht diese frohe Botschaft verkünden? Und er sagte, قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا. Nein, verkünde es ihnen nicht, denn dann verlassen sie sich darauf. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim. Die Aussage in dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal, dass er geritten ist mit dem Propheten auf einem Esel, gemeint ist hier häuslicher Esel. Es gibt zwei Arten von Esel. Es gibt häusliche Esel, Himar Ahli, und es gibt wilde Esel, Himar Wahshi. Und auf wilden Eseln reitet man nicht, man reitet nur auf häusliche Esel. Und er sagte, man kann nicht, Wildesel sind wilde Tiere, man kann nicht auf diesen reiten. Wallah, ich bin noch nie auf einen geritten. dann sagt er, na'am, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist? Das heißt, was Allah ihnen zur Pflicht gemacht hat und was sie und wie sie sich gegenüber Allah zu verhalten haben. Na, und das hat der Prophet als Frage gestellt. Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist? Warum? Damit er sich jetzt ganz konzentriert auf die Antwort, die er bekommen wird. Denn wenn man, jeder von uns weiß, wenn man jemanden ruft und ihm sagt, irgendeine Aussage sagt, dann kommt sehr oft die Antwort, wie bitte, was hast du gesagt? Weil man nicht bewusst war, was er gesagt hat. Aber wenn man jemanden erstmal ruft, beim Namen zum Beispiel, und dann auch noch fragt, kennst du dich über das und das aus? Dann sagt er nein, und dann wartet er auf eine Antwort, dann ist er schon konzentriert auf das, was er jetzt hören wird. Und das hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht, denn er war der beste Lehrer, und er musste auch dafür sorgen, dass er nicht falsch verstanden wird. Ja, weil wenn er falsch verstanden würde, das wäre eine Katastrophe. Dann, und was ist das Recht der Diener gegenüber Allah? Damit ist gemeint, Das heißt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Diener behandeln wird, wenn sie das erfüllen, was Allah von ihnen verlangt hat. Aber hier ist nicht damit gemeint, dass Allah es sich zur Pflicht gemacht hat. Also allgemein, nichts ist Pflicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er macht sich selbst Sachen vielleicht zur Pflicht. Aber es ist nicht so, dass jemand, von Allah etwas verlangen kann, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht die Wahrheit und er hält sich an das, was er versprochen hat und uns geben wird, inshallah. Seine Versprechen hält er. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, weil niemand macht ihm etwas zur Pflicht, hat er sich selbst Folgendes auferlegt. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Al-An'am, Seite 134, die 6. Surah, Vers 54. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, so ist Allah oder so ist er allvergebend und barmherzig. Subhanahu wa ta'ala. Und so hat er sich selbst die Barmherzigkeit auferlegt für denjenigen, der etwas Übles tut in Unwissenheit. Das heißt, weil er einfach nicht den vollkommenen Verstand hatte und nicht wusste, was er richtig tun soll. Und er hat danach bereut und danach auch wieder rechtschaffene Taten getan. Ja. Und die Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu, dass das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist, dass sie ihn dienen, für ihn Ibadah machen. Okay? Und damit ist gemeint, wie wir schon mal gesagt haben, dass sie sich für ihn erniedrigen, indem sie ihm gehorchen. Dass sie sich für ihn erniedrigen, klein machen und Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen. Das ist mit Ibadah gemeint. Weil man macht alles, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat und ist nicht zu überheblich wie Iblis. Iblis, sein größtes Problem war, dass er überheblich war, Kibr gehabt hat. Na. Und dass sie ihm nichts beigesellen, wala yushriku bihi shay'a, das heißt in Bezug auf die Gottesdienste und alles, was mit dem Schirk zusammenhängt. Und alles, was mit dem Schirk zusammenhängt und überall und alle Dinge, die in Bezug auf den Schirk verboten sind. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch allgemein gesagt, dass ihm nichts beigesellt, nichts. Und wenn nichts gesagt wird, ist es ein allgemeiner Ausdruck und er bleibt allgemein und beinhaltet alles. Und beinhaltet sowohl die Gesandten, also man darf weder Allah subhanahu wa ta'ala einen Gesandten beigesellen, oder einen Propheten, oder einen Engel, oder einen nahestehenden Allahs, was man Wali heißt, nahestehender Allahs, ne? Oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Dann sagte er, und das Recht der Diener in Bezug auf Allah ist, dass er sie nicht bestraft, oder dass er niemanden bestraft, der ihm nichts beigesellt. Und das ist ein Recht, das Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, aus seiner Gunst heraus, subhanahu wa ta'ala, und niemand hat es ihm zur Pflicht gemacht, und niemand darf denken, dass die Aussage vom Propheten derjenige, der ihm nichts beigesellt, dass jemand gemeint ist, der einfach Allah nichts beigesellt und dass es nichts zu tun hat mit den Gottesdiensten, die man verrichten muss. Gemeint ist. Manche Leute denken, wenn sie Allah nichts beigesellen, das heißt niemanden anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala und auch in allen Bezügen, Arten von Tawhid, dann denken sie, dass sie dann auf jeden Fall schon gemeint sind in diesem Hadith. Nein, in diesem Hadith ist gemeint, أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. Zwei Sachen. Es reicht nicht einfach, Allah nichts beizugesellen, sondern die Taten müssen auch folgen. Die Taten müssen auch dementsprechend folgen, gemäß dem, was man glaubt. Gemäß dem, was man eben gesagt hat, dass man Allah nichts beigesellt. Und wenn man ihm nichts beigesellt, das heißt, man dient ihm ganz alleine. Wer ihm alleine nicht dient hat, dann wird nicht umgesetzt. Die Frage, was ist mit jemandem, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbetet und ihm nicht beigesetzt, wird er bestraft gemäß diesem Hadith? Die Antwort lautet ja. Gemäß diesem Hadith wird er bestraft. Denn erstens heißt es ein Recht der Diener. In dem Hadith haben wir vorgelesen, ein Recht der Diener. Und damit ist gemeint, das sind Diener. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Die werden nicht bestraft. Aber diejenigen, die Allah nicht dienen, die werden bestraft. Zweitens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage gesagt hat, أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يشرك به شيئا, dass sie ihm dienen und ihm nicht beigesellen. Und dann weiß man, dass mit der Aussage und ihm nichts beigesellen gemeint ist in Bezug auf die Dienerei, in Bezug auf die Gottesdienste. Und das heißt, in Bezug auf die Gottesdienste, die sie verrichten, das heißt, sie tun etwas, in Bezug auf die Gottesdienste, die sie verrichten, gesellen sie Allah nichts bei. Okay, beten sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine an. Und das weist darauf hin, dass mit der Aussage und sie gesellen ihm nichts bei, in Bezug auf die Gottesdienste insbesondere gemeint sind, weil das war auch der größte Konflikt zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den damaligen Arabern. Sie haben ja Allah subhanahu wa ta'ala andere Götter beigesellt in Bezug auf die Gottesdienste. No. Dann die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder überhaupt die Aussage einer Frohbotschaft, Al-Bishara auf Arabisch, weil Mu'adh ibn Jabal sagte, soll ich den Menschen nicht diese Frohbotschaft verkünden und ihnen das mitteilen? Wer kein Schirk begeht, wird nicht bestraft werden. Soll ich das den Menschen sagen? Und diese Aussage ist ja eine Frohbotschaft. Ja. Und wie gesagt, und er sagte, la tubashshirhum, das heißt, und verkünde es ihnen nicht. Verkünde es ihnen nicht. Und worauf ich nur hinweisen will, dass für diejenigen, die es interessiert, das Wort Bishara auf Arabisch wird sowohl verwendet für Sachen, die gut sind, also ich verkünde dir das Paradies zum Beispiel, ja, oder auch für schlechte Sachen. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, wie Allah sagt, zu dem Schiqaq, und verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Insofern, das Wort wird für Übles und für Gutes verwendet, aber meistens für gute Sachen verwendet. Bishara als Vorbotschaft wird meist verwendet. Und deswegen ist die Bedeutung des Hadithes, oder die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, لا تبشرهم, verkünde es ihnen nicht, also, und das ist ein Verbot, es ihnen, den Menschen einfach so zu verkünden. Und die Bedeutung des Hadithes ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden also bestraft, der ihn nicht beigesellt. Und dass die Sünden, die ein Diener begeht, dadurch vergeben werden, indem man den Tawhid umsetzt. Und dass die Sünden vergeben werden, wenn man den Tawhid richtig umsetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm verboten, den Menschen einfach zu verkünden, diese Sache, damit sie sich nicht auf diese Frohbotschaft verlassen. Und nicht das und dann dabei vergessen, das umzusetzen, was sich daraus ergibt. Man denkt, man gesellt Allah also nichts bei, und dann, wie heißt es, begeht man vielleicht nicht die Gottesdienste, die man hätte vorher, wie man vorher verrichtet hätte, man würde die Taten unterlassen und dann würde man nicht mehr in die Kategorie fallen, die der Professor Salam, den er hier die frohe Botschaft verkündet. Denn man sagt Sünden, also Sünden überhaupt, was ist der Ursprung von Sünden? Normalerweise die eigene schlechte Neigung, Al-Hawa, die eigene schlechte Neigung. Der Mensch neigt zum Schlechten, oft, in vielen Dingen. Neigt er Schlechtes, zum Beispiel, er neigt dazu, aus Faulheit ein Gebet nicht zu verrichten. Eher als ein Gebet zu verrichten, normalerweise. Ja. Und insofern sind die meisten Sünden sind aus der persönlichen Neigung, aus der eigenen Neigung, ein Hawa. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat davor gewarnt, dass man seiner eigenen Neigung immer folgt, denn die Neigung führt meistens zu üblen Sachen. Deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala auf Seite 501 Surah Al-Jathiya, Surah 45, sagt er, Vers 23, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat. Also, wenn jemand immer nur seiner eigenen Neigung folgt und sagt, ich möchte nicht den Islam annehmen, weil du hast verboten, weil, dann in Wirklichkeit seine Neigung ist sein Gott geworden, weil er folgt seiner Neigung. Oder der Shaitan oder was auch immer. Und, na, inwiefern, was war der Grund, warum der Autor diese Verse und diese Hadithe erwähnt hat? Denn daraus ergeben sich wunderbare Vorteile, die wir inshallah uns anschauen möchten. Und zwar ziemlich genau 24 Stück an der Zahl. Und zwar, er hat diese Hadithe und diese Verse erwähnt, um die Vorzüglichkeit des Tawhid zu verdeutlichen und hervorzuheben. Und dass der Tawhid, wenn man ihn richtig umsetzt, ein Grund dafür ist, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestraft wird. Erstens, Vorteile. Dinge, die man aus diesen Versen, die wir erwähnt haben, der letzten Unterrichten, erschließen kann. Erstens, die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Jinn und die Menschen erschaffen hat. Und dies ist entnommen aus der Aussage Allahs. Ich werde jetzt nicht nochmal jedes Mal erwähnen, welche Stellen das waren und so, das haben wir ja schon erwähnt. Die Aussage Allahs, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Nur erschaffen, damit sie mir dienen. Surat al-Dariyat. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dienen soll und nicht eben, dass man dieses Leben genießt, indem man isst und trinkt und heiratet und sonst etwas macht. Das ist nicht der Sinn dieses Lebens, sondern das ist ein Sinn, dass man überlebt. Man muss essen, trinken, schlafen, heiraten, damit man überlebt, die Menschen überleben, aber nicht, damit sie, das ist nicht der Grund der Erschaffung. Das ist nicht der Grund, warum sie erschaffen worden sind. Zweitens, dass Ibadah, der Gottesdienst, schlechthin ist der Tawhid umzusetzen. Das ist gemeint mit Gottesdiensten überhaupt. Denn die Gottesdienste sind auf dem Tawhid aufgebaut. Oder die Gottesdienste basieren auf dem Tawhid. Wer nicht den Tawhid umsetzt, der islamische Monotheismus, wenn man das so besetzen darf, wer das nicht umsetzt, dessen Gottesdienste sind in Wirklichkeit keine richtigen Gottesdienste. Und gerade deswegen, weil wir haben erwähnt, dass die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, das ist in manchen Tafsir heißt es, damit sie den Tawhid umsetzen oder damit sie mich als den einen verehren oder ähnliches. Also auf jeden Fall den Tawhid umsetzen. Und der Beweis dafür, dass eine Tat nichtig ist, also nichts wert ist, wenn man sie verrichtet für jemand anderen aus Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Beleg bei Muslim, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in Hadith Qudsi. Er erzählt uns ein Hadith Qudsi. قال الله تعالى, Allah der Erhabene hat gesagt, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Ich bin derjenige, der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht. Ich bin derjenige, der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht. Also, wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala den Teilhaber macht und sein Gebet macht für Allah und für den, dann sagt Allah, ich bin derjenige von diesen allen, der dieses Gebet am wenigsten braucht. Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu wa shirka. Wer eine Tat begeht und mich darin zum Partner macht, also mit anderen, den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls. Den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls. Und der Autor sagte, in Bezug auf den zweiten Vorteil, den man aus den Versen und den Hadithen, die wir erwähnt haben, schließen kann, er sagte, الثانية, أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. Das heißt, dass der Gottesdienst ist der Tawhid, in Wirklichkeit ist der Tawhid, denn darum geht es überhaupt im Streit. Und gemeint ist damit im Streit zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Quraysh. Denn die Qurayshiten haben an Allah geglaubt und haben Allah sogar angebetet und haben sogar die Kaaba gehabt, das war das Haus Allahs schon immer. Und sie haben auch Tawaf gemacht um die Kaaba für Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben auch gebetet und sie haben auch andere Gottesdienste verrichtet, aber nicht mit Ikhlas, also nicht für Allah alleine. Das war der Unterschied. Und deswegen ist es so, als hätten sie nichts getan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Tawbah als Beweis dafür, dass ihre Taten nicht angenommen werden, weil sie Allah etwas beigesellt haben, weil sie Schirk gegangen haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Seite 195 in Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9. Er sagt es, A'udhu billahi min shaitan al-rajim. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Erwähnte einige Sachen, aber das Wichtigste ist Folgendes: nichts anderes, Vers 54, und nichts anderes hat verhindert, dass ihre Ausgaben von Allah angenommen werden, ihre Sadaqa, ihre Spenden, angenommen werden von Allah, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen. Der dritte Vorteil, den man aus diesen Hadithen und Versen schließen kann, ist, darin befindet sich, in dem, was wir gesagt haben, befindet sich, oder er sagte, der dritte Vorteil ist, أن من لم يأتي به لم يعبد الله. Wer den Tauhid nicht umsetzt, der hat Allah in Wirklichkeit nicht angebetet und nicht ihm gedient. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. Er sagte, und darin befindet sich auch die Bedeutung der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr betet nicht an, was ich anbete. Und ihr betet nicht an, was ich anbete. Also normalerweise würde man doch denken, die beten doch Allah an, die Mushrikin. Aber, und sie beten Allah an und andere. Aber der Prophet sagt hier, sollte er sagen zum Qurayshiten, ihr betet in Wirklichkeit, ihr betet gar nicht Allah an, wie ich es verstehe. Weil ihr macht Schirk. Deswegen eurer Gottesdienst, ob ihr tut oder nicht tut, ist egal. Es wird sowieso nicht angenommen werden. Na. Der vierte Errungenschaft aus diesen Hadithen und Versen, die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt hat. Denn wir haben den Vers erwähnt, dass Allah gesagt hat, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ, und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt. أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, dass ihr Allah dienen sollt und den Götzendienst meiden sollt. Also ist die Weisheit der Entsendung der Gesandten immer gewesen, zu Allah subhanahu wa ta'ala alleine aufzurufen und dass man den Schirk und Tagut, wir haben geredet über Tagut, was bedeutet und so weiter, dass man das vermeidet, aus dem Weg geht. Fünftens, fünfte Errungenschaft. أن الرسالة عمت كل أمة. Dass eben die Botschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu jedem Volk gelangt ist. Dass die Botschaften Allah zu jedem Volk gelangt ist. Denn wir haben gesagt, Allah hat gesagt, wahrlich, und wir haben wahrlich in jeder Gemeinschaft einen Gesandten, oder unter in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Einen Gesandten erweckt. Die sechste Errungenschaft. Die sechste Errungenschaft ist, dass die Religion der Propheten eine einzige ist. Und das ist wieder aus dem gleichen Vers entnommen, wie wir gerade erwähnt haben. Und auch die Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Und wir haben vor dir keinen Gesandten entsandt, es sei denn, wir haben ihm eingegeben, dass es keinen Gott gibt außer mir, so dient mir. Also jedem Propheten, jedem Gesandten hat Allah subhanahu wa ta'ala das eingegeben, und somit ist die Religion von allen Propheten eine einzige gewesen. Der Glaube von allen Propheten war alle eine einzige. Und das widerspricht nicht der Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah, wo er sagte, und das manche Leute, vielleicht verwechseln sie das, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 48, für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Also, es kann sein, dass in der Religion, in der Scharia von Musa a.s. andere Gesetze gegolten haben, als in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass zum Beispiel Musa a.s. musste nicht zu seiner Gemeinschaft 5 Gebete verrichten. Das wissen wir aus dem Hadith von Isra, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann Musa gesagt hat, dass jetzt 5 Gebete nur noch sind. Und dann sagte er, er soll nochmal zu Allah gehen und ihn nochmal darum bitten, dass es noch verringert wird. Denn er hat das schon mit den Kindern Israels ausprobiert und es hat nicht geklappt. 5 Gebete waren ihnen auch schon zu viel. Also wissen wir, dass die Kinder Israels waren weniger Gebete auferlegt. Okay? Und das kann sein, dass die Gesetze unterschiedlich waren. Und wir wissen mit Gewissheit, dass Dinge den Muslimen zur Zeit von Musa verboten waren, die zur Zeit von Isa dann wieder erlaubt worden sind. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Das heißt, und damit, Isa sagt, und damit ich euch einen Teil dessen, was euch verboten worden war, wieder erlauben. Ja. Und das ist ein Beweis dafür, dass es kann sein, dass in der Scharia von Musa oder in der Scharia von Isa und der Scharia von Muhammad, Allahs Segen hat auf ihn allen, unterschiedliche Gesetze gegeben hat. Unterschiedliche Gesetze gegeben hat, also die Scharia. Aber nicht der Glaube. aber nicht der Glaube, sondern der Glaube war ein einziger, und der Beweis dafür ist nochmal deutlich zu sehen, heißt es in auf der Seite 448 in Surat, nee, das ist nicht